Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen to go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast.
Werner, ich habe dich dazu gebracht, mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Du bist der Werner Lau und du bist sehr bekannt in der Tauchszene. Du tauchst schon lange, du hast viel erlebt und ich wollte einmal mit dir sprechen über dich und all das, was du in deiner Zeit erlebt hast. Und jetzt wollte ich mal fragen, so ganz rein, wie bist du eigentlich zum Tauchen gekommen? Das ist etwas, was ich von dir zum Beispiel gar nicht weiß.
Das ist eigentlich relativ einfach. Ich habe relativ früh schon relativ gut Geld verdient. Und dann bin ich mit meiner ersten Frau, habe ich auch Urlaube gemacht. Und irgendein Urlaub war halt dann mal Sri Lanka. Nee, war nicht Sri Lanka, wir saßen irgendwo da. Und da habe ich Inseln gesehen. Das war so ein Bild von Michael Friedel, also so die alten Malediven-Pictures. Und dann habe ich gefragt, da will ich hin, das gefällt mir. Meine Frau sagt, das sind Malediven, da will ich nicht hin. Ich sage, warum nicht? Er sagt, das sind lauter kleine Inseln. Und da haben wir uns darauf geeinigt, eine Woche Sri Lanka-Rundreise und eine Woche tauchen auf den Malediven. Ja, und das war es dann eigentlich.
Ne? Und dann hast du da tauchen gelernt, auf den Malediven?
Ja.
Ach, verrückt. Wie war der? Kannst du dich, also das ist ja wahrscheinlich schon eine Weile her, kannst du dich noch an den ersten Tauchgang erinnern, wie das für dich war?
Ja, es war relativ einfach. Ich kam da an, habe gesagt, ich will tauchen lernen. Da war nicht viel los in der Tauchschule. Dann haben sie gesagt, ja, in 3 Tagen geht der Tauchkurs los. Ich sage, nee, du, ich bin nur eine Woche da, lass uns gleich starten. Und dann hat mich da der Häuptling, das war dieser Hagemann, da drangenommen. Und der hat dann mit mir immer so bei einem vom Atmen erzählt. Also wir machen ja das bis heute, nur einatmen, ausatmen, Pause, also richtiges Atmen. Aber der war halt nur auf das fokussiert. Und dann ist er mit mir runter und hat irgendwelche komischen Übungen gemacht. Und die habe ich halt da mitgemacht. Also ich habe von Anfang an irgendwie, ich habe nie ein Problem gehabt im Wasser, also immer starke Affinität. Und dann war ich mit dem da zweimal im Hausriff und er sagte, das weiß ich nicht mehr so, was ich mit dir anfangen soll. Ich fahre mit dem Boot raus. Dann bin ich mit ihm im Boot rausgefahren und ja, das war 82 oder 83. Und dann sahen wir 2 Walhaie und dann sind wir auf die zu und haben die geritten. Und beim 4. Tauchgang war ich beim Haifüttern dabei. Also das ging eigentlich alles recht unspektakulär schnell. Und ich habe halt dann gemerkt, das ist was, was mir gefällt und habe das dann im Urlaub, ich war bei der Firma Verkaufsleiter in der Foodbranche, ich konnte so 3-mal im Jahr bin ich auf die Malediven eine Woche und irgendwann habe ich mich halt dann dazu entschieden, war ich 28 und habe mich dazu entschieden, meine Firma zu verkaufen, ich war dann nur selbstständig mit Wein. Und habe eigentlich ein neues Leben angefangen dann. Das ist dann Zeit geworden.
Ne? Und das ist dann quasi, da ist dann Werner Lau als Tauchbasis und Instanz entstanden?
Nee, das war nicht so. Ich wusste einfach schlichtweg nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte. Es war einfach so, dass ich, ja, meine erste Ehe ging in Sand. Mein Beruf, ja, ich habe sehr gut verdient. Ich habe 40 Leute unter mir gehabt. Aber irgendwie, das hat mich nicht mehr befriedigt. Dann habe ich mich selbstständig gemacht mit Wein. Da habe ich dann auch bald wieder Vertreter unter mir gehabt, die mich genervt haben. Und ich wusste einfach wirklich nicht, was ich machen sollte. Ich wusste nur, ja, das Leben abends hat mir auch nicht gefallen. Ich war so 5 Jahre lang in München jeden Abend unterwegs. Aber in München der 80er, das war also Berlin hoch 10.
Okay.
Heute, da ging richtig die Post ab in München. Und von einem Tag auf den anderen habe ich einfach keine Lust mehr gehabt. Ich wusste einfach nicht, was ich machen wollte. Und das Einzige war, was ich wusste, ich hatte ja viel Fernweh.
Aber kenn ich das Gefühl?
Aber, pff, ja gut, taucht habe ich. Und dann habe ich halt mit dem Hagemann telefoniert. Und der hat gesagt, ja okay, kannst du bei mir anfangen, eine Ausbildung zu machen? Ja, und dann bin ich da halt auf die Malediven und war dann 1,5 Jahre dort zuerst mal. Es war eine relativ harte Zeit.
Also war das so Ausbildung gegen Mitarbeit, wie man das heute noch auch kennt, oder war das ein anderer Deal?
Ja, das war eher so Ausbeutung von einem Guru, würde ich sagen. wir haben da am Tag 6 Tauchgänge als Pflicht gehabt. Ich habe mir dann aber freiwillig 8 verordnet, weil die Leute, die da um mich rum waren, Das kannst du nicht mit den heutigen Tauchern vergleichen. Das waren alles 6.000, 8.000 Tauchgänge. Die haben eine Wassergewöhnung gehabt und ich mit meinen 300, 400 Tauchgängle da. Da habe ich gedacht, du tauchen lernst nur vom Tauchen. Und dann abends habe ich Kompressordienst gemacht.
Das war on top noch.
Ja, aber das habe ich nicht lang gemacht, weil ich bin dann zur Apotheke gekommen und habe dann eigentlich die Apotheke gemacht. Das heißt also, ich war dann der Inseldoc. Ich habe mir das so stückelweise selber beigebracht und da waren viele Stammgäste da, die waren Ärzte. Also ich habe dann jeden Abend praktisch genäht, gepudert, Verbände gewechselt, so zuerst für die Gäste und dann für die Malediver. Also es war dann noch mein Job, immer noch vor dem Abendessen dann Inseldoktor spielen. Ja, und da war ich eineinhalb Jahre, habe sehr viel taucht, war ein paar Mal in Sri Lanka noch beim Motorradfahren und irgendwann ging dann der Hagemann in Urlaub und der hat dann gesagt, naja, also du übernimmst die Ausbildungsverantwortung. Es waren Riesenbasen damals, da ging es richtig zu. Also ich habe da im Monat 50 Leute ausgebildet oder so.
Und, darf ich fragen, ganz kurz, was das für Leute waren, die damals da hingekommen? Also es war ja, wenn du sagst, es waren ja die 80er Jahre. Das Fernreisen war ja noch eine ganz andere Nummer. Was waren das so für Menschen, die da vor Windtauchen waren zu der Zeit?
Das war eine Insel, da war Twin Tours war drauf, also viele Junge. Uh-huh. Und ich habe halt dann mit dem Hagemann ausgemacht, du pass auf, ich habe mir gedacht, wenn schon, denn schon. Ich nehme nur Leute zum Ausbilden, die sonst nicht tauchen lernen würden. Also ich habe dann Leute ausgebildet, Klaustrophobiker, Nichtschwimmer, Mädels, denen vom großen Bruder das Kissen auf den Kopf gedrückt worden ist. Das war,
also besondere Fälle auf jeden Fall.
Ja, nur Patienten und das waren dann eigentlich ja, fast Therapiestunden, weil dann bist du abends mit denen stundenlang gehockt und dann kamen die ganzen Lebensgeschichten. Ich habe mich da richtig reingesteigert, das hat mir richtig Spaß gemacht.
Ich mag die Leute auch sehr gerne beim Tauchen, muss ich sagen, diese Probleme mit sich bringen.
Aber dann irgendwann haben wir gedacht, na okay, das kam aber dann später, habe mir dann eigentlich dann neben dem, das war aber viel später dann eben wirklich das Wasser mehr interessiert, also die Strömung, das Ganze. Na gut, ich bin dann nach eineinhalb Jahr zurück. Ich hatte und habe dann sogar immerhin nach 8 Monaten ein Zimmer gehabt. Also ich habe die ersten 8 Monate gab es kein Zimmer, es war harte Zeit.
Hast du am Strand geschlafen? Neben dem Kompressor da schön warm.
Strand auch, aber da kamen dann immer die Moskitos oder die Krabben. Ja, du, je nachdem halt. Ich habe so eine Hängematte gehabt, einen Schlauchbock gehabt und manchmal musst du dann halt, oder du suchst da halt ein Zimmer für die Nacht. Das war ja auf der Insel nicht so schwer. Ne? Aber ich war solo jung, es war alles cool. Und, und dann bin ich zurück nach Deutschland, habe dort meinen Tauchlehrer gemacht. Oder was heißt gemacht? Die haben mir mehr oder weniger unterschreiben lassen.
Du hattest ja jede Menge Ausbildungserfahrung dann, ne?
Schon, ich hatte so 1600 Tauchgänge und bin dann zum Volker von Ende, VDTL. Und der hat gesagt, du hast keine 1600 Tauchgänge. Ich habe die natürlich locker gehabt und ich habe auch alle Prüfungen gemacht, weil ich muss mir das alles selber beibringen, weil von denen der Basis war keiner in der Lage. Und ich habe mich da auch richtig reingesteigert. Also ich kannte den EM, ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt.
Den EM, das Buch,
ja,
die Person.
Mhm. Ja, jetzt macht es ja mal Spezi, der Klingmann, das ist jetzt der Neue. Ne? Ja. Also den kannte ich fast auswendig, also ich kannte mich richtig gut aus. Ne? Also in Theorie, in Medizin, überall. Und er hat gesagt, nö, und das erkennt er nicht an. Und habe ihm gesagt, du bist ein Arschloch. Und dann bin ich zum Horst Kleindick, der war damals Barracuda. Und habe ihm das erzählt und er sagte, ich mache dich jetzt zum Tauchlehrer, weil ich habe dem immer schwierige Beginner ausgebildet, wenn der zu uns kam mit seinen Gruppen und habe ihm Haifüttern gezeigt, wie das Haifüttern geht. Und der wusste schon, das hat er mir unterschrieben. Und dann kam ich halt zurück als Tauchlehrer und ich habe aber in München dann die Lilly kennengelernt. Und die habe ich dann überredet, da dann mitzukommen. Es war ein cooler Sommer. Ich kam also zurück, hatte nicht mehr so viel Geld, habe ein Auto gebraucht und dann bin ich Kurierdienst gefahren, 3 Tage lang. Das ist ja wie moderne Ausbeutung, das ist wie Prostitution für Leute, die sonst nichts mehr haben. Aber ich habe Glück gehabt, wie oft im Leben. Ich habe dann irgendwann mal abends eine alte Freundin getroffen, die war inzwischen verheiratet und die hatte ihr Mann hat so eine österreichische Hardwarefirma gehabt, Computer, IBM-kompatible Dinger, NEC Großhändler Österreich, so auf 200 Leute. Und er hat seinen Verkaufsleiter vor Barack rausgeschmissen gehabt und hat dringend jemanden gesucht. Und irgendwie hat er gesagt, Mensch, du warst doch mal Verkaufsleiter. Ja schon, aber ich habe Schnaps, Lutscher und Wein verkauft. Und also probier mal. Ja, und das habe ich halt dann gemacht. Ich habe mal vom Anfang an gesagt, 3 Monate lang. Und habe auch vom Anfang an meinen Nachfolger gesucht. Aber da hatte ich dann tatsächlich, als ich dann Lilly das zweite Mal getroffen habe, hatte ich dann immerhin schon einen Dienst-Mercedes E-Klasse mit Autotelefon, damals noch die Riesenteile, C-Netz und einen saugeilen Job. Da habe aber der Lilly von Anfang an gesagt, ich gehe wieder zurück nach 3 Monaten. Ja, und die ist dann mitgekommen.
Also Lilly ist ja immer noch deine Frau, ne?
Ja, ja.
Ja, ja.
Und und dann kam er zum Hagemann und dann hat der von der Lilly das gleiche verlangt, wie ich gemacht habe. Jeden Tag 6 Tauchgänge, abends Kompressordienst, 10.000 Mark für 10 Monate im Voraus bezahlen. Ja, und dann haben wir uns halt innerhalb von 10 Minuten x-fach Arschloch und Ausbeuter genannt und innerhalb von 10 Minuten gegenseitig 5-mal kündigt, fristlos. Und dann ist Lilly wieder heimgefahren, weil das war ausgemacht, die kommt zuerst mal in Urlaub. Und da haben wir ausgemacht, sie kommt 4 Wochen später wieder und die hat mir gesagt, so gut wie du bist, so groß wie dein Maul ist, hast sicher, bis ich wiederkomme, einen Job, wenn, wahrscheinlich doch Basisleiter. Und das habe ich dann irgendwie hingekriegt. Ich bin dann auf so ein Safari-Boot gekommen von DTM. Die hatten keinen Tauchlehrer und keine Ausrüstung. Und dann habe ich die Safari gefahren, habe aber gesagt, ich brauche danach einen Dauerjob. Und da hat er gesagt, ich habe mir hier du einen Job als Tauchlehrer. Und da bin ich angekommen und habe festgestellt, ich bin der einzige Tauchlehrer dort. Die Basisleiterin, so ein 10x2-Stern-Tauchlehrer, verheiratet mit einem Alkoholiker, Malediver, irgendein Assi, so ein 3-Stern-Taucher dabei. Und ich habe mich gefragt, kannst du zertifizieren? Sag ich, ja, sollten Tauchlehrer können, ne? Und was ist denn das für eine Truppe? Dann habe ich da mit diesem Wolfgang May, das ist der, der jetzt die Seven Seas verkauft hat an Emperor, habe ich dann angerufen, der saß in München bei DTM und sag ich, du so nicht, ne? Ja, und was schlägst du vor? Und dann sag ich, Wolfgang, was schlägst du vor? Du hast hier eine Alkoholiker-Chaos-Truppe ohne Tauchlehrer. Ich bin der Einzige, ja, und im Übrigen schicke ich da meine große Liebe vorbei. Die hat zwar erst bei mir tauchen gelernt, aber das wird schon. Und Basisleiter, ja, und dann hat er mich zum Basisleiter gemacht. Und das ging aber dann nur ein halbes Jahr und dann ist die Firma pleite gegangen. Und dann habe ich für die Inselerzeit gearbeitet. Der Wolfgang May wollte mir dann die Basis verkaufen. Und ich sage, du spinnst, du hast $400.000 Schulden bei der Insel, wenn ich dir das Geld gebe, was ich auch nicht hatte, aber dann kriegst du nicht die Insel. Der hat es dann an einem anderen verkauft. Der hat mich dann später angerufen, hat gesagt, als wir die Basis dann vom alten Malediver gekauft haben, du Werner, willst du mein Basisleiter sein? Ich sage, ja, im Notfall mache ich das, aber bis jetzt haben sie mir gekauft. Wenn das alles scheiße läuft, glaube ich, bin ich froh, wenn ich Basisleiter bin. Ne? Ja, nee, und dann haben wir das gemacht und wir hatten eigentlich auch keinen Plan, weil eigentlich war mein Plan, so habe ich mein Leben der Lilly verkauft, wir arbeiten ein halbes, dreiviertel Jahr als Tauchlehrer und machen ein halbes, dreiviertel Jahr Reisen. Also, aber es kam halt nie dazu, weil...
Reisen?
Ja, eigentlich nicht, ne? Ja. Und, und dann habe ich das mal wieder ein Jahr durchgearbeitet. Also ich muss dir vorstellen, das geht halt dann 5, 6 Tauchgänge jeden Tag, 7 Tage in der Woche.
Ich habe das...
Jeden Abend Gästebetreuung.
Ich kann mir das nur vorstellen, wie das ist, weil ich das teilweise zu gewissen Zeiten gemacht habe, mit 4 Tauchgängen am Tag, mit Gästebetreuung an den Safaris, die ich mache. Aber das ein Jahr lang durchzuziehen, auch als Frau, ich glaube, Männer können das körperlich noch mal besser wegstecken, habe ich einfach das Gefühl. Bei Frauen, das ist schon mal noch, alleine wenn sie dann ihre Periode und so haben, das ist schon ein hartes Brot mit 4 bis 6 Tauchgängen am Tag.
Also das war bei uns auch nicht anders. Ich meine, die Lilly hat, was weiß ich, auf 1,75 Meter, 55 Kilo oder so.
Sie ist sehr schlank gewesen.
Und ich habe dann das Meer getaucht, wir haben also den klassischen Aufteiler halt dann gemacht. Mhm. Ne? Ich war der Tauchguru. Und sie hat praktisch das Office gemacht. Die war aber auch, zweimal am Tag war es auch.
Ja. Darf ich dich ganz kurz, ich habe von Leuten gehört, dass du ein unglaubliches Talent hattest mit Bootfahren, mit Strömung, mit Tauchplätze einschätzen, wo man wie exakt reinspringen muss. Das ist ja ein unglaubliches Talent, wenn man das kann, wenn man das hinkriegt. Das kriegen ja nicht mal wirklich Guides, wenn die schon irgendwo lange sind, das vernünftig zu lesen. Klar können die das immer so ein bisschen. War das auch sowas, wo du gesagt hast, da muss ich mich einlesen, da muss ich irgendwie reinkommen, das muss ich lernen? Weil das war so, das ist so, wenn ich Leute gefragt habe,
die Rückmeldung. Das war dann später, weil das ist am Anfang war eine Ausbildung, aber auf Ausbildung kriegst du keinen Preis. Ich habe es auch nicht gemacht, weil ich einen Preis kriege, sondern weil es mich interessiert hat. Aber ein Beginner kann nie vergleichen, ob der Tauchlehrer gut ist oder nicht. Also der größte Trotteltauchlehrer, die größte Flasche, wird, wenn er nicht völlig jenseitsmäßig ist, immer der beste Tauchlehrer aller Zeiten für seinen Tauchschüler sein und bleiben. Das
Danke.
Ist so.
Ja. Danke, weil ich das nämlich total interessant finde. Da möchte ich kurz für die Hörer, Hörerinnen was reinschmeißen, weil Leute oft Schuppertauchgang machen und sagen, ich habe mich total sicher gefühlt. Derjenige kann das gar nicht einschätzen. Der hat ja gar keine Vergleichsmöglichkeit.
Ja, aber dann hat er ja eigentlich fast alles richtig gemacht. Ich habe das nur 2-3 Mal gehabt, wo Leute kamen und haben gesagt, ich fühle mich bei meinem Tauchlehrer nicht wohl. Und dann ist es wirklich ein Arschloch. In der Regel hast du ja so einen großen Vertrauensvorschuss. Das ist überhaupt kein Thema.
Den kaputt zu machen, ist schon mal
schwer. Gut, das war halt dann so. Das Bootfahren kam halt dann beim Hagemann. Ich habe dort wirklich Ausbildung gelernt. Aber das war auch wirklich das Einzige.
Sprich weiter. Ich muss das Mikro nur ein bisschen richten. Alles gut?
Das war auch wirklich das Einzige. Technik, Kompressoren hat er keine Ahnung gehabt. Lungenautomatenwahrung hat er keine Ahnung gehabt. Basisführung hat er keine Ahnung gehabt. Und Bootsführen. Wir sind damals reingesprungen mit dem Anker in der Hand. Haben den Anker ins Riff eingeklinkt. Sind hoch. Haben ein weiteres Seil an der Oberfläche, an der Ankerleine festgemacht, das ist Strömungsleine. Dann sind die Leute dir in die Hand gesprungen und haben sich an der Strömungsleine zum Ankerseil runtergezogen. Dann hast du unten taucht und bist da wieder aufgetaucht und das auf den Malediven. Ich habe das nur so 2 Monate, nachdem ich selbstständig, Basisleiter war. Mhm. Da war aber sonst niemand da. Ich habe also im Wolfgang niemals auf der Insel gesehen. Ne? Ich musste mich als Basisleiter um alles selber kümmern, also auch Kompressoren, alles. Da habe ich mir gedacht, irgendwie kann das nicht sein, das muss doch anders gehen. Mhm. Und wie ist denn das, wenn du dann vor dem Thieler reinspringst? Oder?
Also quasi in dem Strömung, in dem
Sweetspot der Strömung. Das hat sich dann eigentlich immer mehr entwickelt. Das Problem war auch sehr, sehr viel, die maledivischen Bootscrews, denen das wirklich, die waren ja das auch nicht gewohnt, das denen zum Lernen, ne, dass die auch gucken müssen, wo du auftauchst. Also das ist nicht ohne.
Also für die Leute, die jetzt zuhören, man springt heutzutage negativ rein, lässt sich mit der Strömung treiben, setzt eine Boje, kommt raus. Das war damals also noch nicht der Fall.
Nee, gab's nicht.
Ja.
Überhaupt nicht. Und sag mal, es ist dann natürlich auch ein bisschen komplexer, ne? Weil das kann man eigentlich jetzt an dem Podcast nicht erklären. Dazu brauchst du eigentlich eine Zeichnung. Mhm. Ne? Und dann kann man das erklären, wie das, also man checkt den Winkel der Strömung und muss im richtigen Abstand vom Riff entsprechend wie hoch die höchste Stelle ist, entsprechend wie stark die Strömung ist, entsprechend wie schnell die Leute runterkommen, entsprechend weit wegspringen. Und diese Riffe, die guten, fangen ja oft das auf 12, 14 Meter an und das ist schon schwer. Und ich habe also, sagen wir mal, diese Art zu tauchen, musst du deine Taucher erziehen. Das war jahrelang das, wo du kennst, wo sie bei mir Schlange gestanden sind. Also sagen wir mal so, jeder fünfte, sechste Tauchlehrer hat dann in der zweiten Saison so in etwa sowas fahren können und da viel lernen. Aber ich habe das selber entwickelt und dann unter Wasser halt auch entwickelt. Wie laufen die Wirbel am Riff? Das läuft ja nie gerade entlang der Strömung. Da gibt es den Wirbel, den. Und ich habe halt dann gelernt, unter dir schaust du auf die Fische, über dir schaust du auf die Luftblasen. Hast du bestimmte Empirik auch drin, weil die Riffe schauen ja doch alle irgendwo ähnlich aus. Also gehst davon aus, da könnte hinten ein Gegenwirbel sein und so. Und da habe ich dann halt rausgekriegt, wie mache ich Tauchgänge, indem ich wie in so einer Achterbahn in einem Aufzug mit der Strömung durch die Riffe sehe und so ein Zeug, ne? Und es waren dann aber auch wirklich völlig verrückte Tauchgänge mit auch verrückten anderen Leuten. Also am Anfang in Riadu hatte ich ja nur ein Boot. Ich habe dann einen Assi gehabt, später noch einen Tauchlehrer, die habe ich halt dann woanders reingeschmissen. Und ich bin halt dann eigentlich jeden Tag mit meinen Gästen zweimal wirklich Tauchgänge gemacht. War auch kein Thema am Anfang, 50 Meter, 60 Meter. Tiefer nicht, aber so 50, 60 haben wir gemacht.
Das war so der Sporttauchbereich, wo du mit, was waren das für Gäste, die du mitgenommen hast auf diese Tiefen?
Gute Taucher.
Gute Taucher. Woran machst du einen guten Taucher, gute Taucherin aus?
Ja, die schaust du halt zweimal an.
Danke.
Okay. Was sollst du denn sonst machen?
Also, ich kann du gehst nicht nach Tauchgangsanzahl und Brevetierung?
Nee.
Du gehst wirklich nach, wie taucht derjenige?
Nee, mein, das haben wir ja oft erlebt, was weiß denn ich. Wenn ich einen Beginner ausbilde und ich gehe mit dem anschließen und der ist talentiert und ich gehe mit dem anschließend 5-6 Mal tauchen, dann nehme ich den mit auf jeden Strömungstauchgang, weil der macht genau das, was ich ihm sage. Wenn ich dem sage, wenn ich 5 cm vom Riff weg bin, bis 5 cm weg vom Riff, wenn ich das mache, mach das und er macht es nach.
Ne? Und zwar genau.
Und dann hat der auch kein Problem. Und wenn dann so einen Tauchlehrer hast, das haben wir immer wieder erlebt, der im Mittelmeer oder auch im Roten Meer seine Tauchschule hat, der 2 Meter lange Flossen hat, 2 Meter über dem Riff schwimmt und sich weigert, sich festzumhalten oder so, den zerlegt es halt dann nachher. Ne, ich habe das dann entwickelt und das lief eigentlich ganz gut. Und dann irgendwann kam halt das, dass ja, wir hatten damals auf Riadu, es waren das 70% Taucheranteil, das kann man sich gar nicht vorstellen heute. Das waren immer 60, 70 Taucher auf einer Mini-Insel da. Und das war wie Family. Wir wussten also, jetzt kommt Februar 1 Gruppe, März 1 Gruppe. Die haben uns was zum Essen mitgebracht, weil damals gab es ja praktisch nichts zum Essen. Also das war wirklich übel. Keine Aircondition, kein Süßwasser. Nachts hat es im Bungalow oft 40 Grad gehabt oder so. Es war eine harte Zeit, aber es war cool. Ja, und dann irgendwann kam dann über Neckermann, die kannte ich, weil die kam dreimal im Jahr hin. Und die hat gesagt, sie machen da, sie sind an einer neuen Insel interessiert und Triple E, dieser Malediver eben auch. Ja, und dann kam eben da Villamendo und die wollten schon richtig Kohle für haben. Ne? Also die haben damals, habe ich damals für einen 10-Jahres-Vertrag, musste ich da 400.000. Wir hatten das dann schon zum Teil erspart. Weil das lief ja recht gut.
400.000.
Ja, das war dann noch mehr später. Und da habe ich dann einen Partner reinnehmen müssen mit 25%. Der hat das beste Geschäft seines Lebens gemacht. Der hat geweint nach 10 Jahren, als ich gesagt habe, Vertrag ist aus, ich brauche keinen Partner mehr. Und dieses Villamendo, das ging ja ab. Das war der Wahnsinn. Also, wir hatten da nur noch 50% Taucheranteil, aber auf einer viel größeren Insel. Und ich habe nie unter 100 Taucher gehabt, meistens 150. Und da haben wir 5 Boote gehabt. Und da hat sich dann sehr viel umgestellt bei mir. Also wir haben... Am Anfang war es so was wie Tauchguru. Die Leute mussten so froh sein, wenn sie mit dir tauchen durften. Ich war berühmt, berüchtigt. Wenn mir ein Gast nicht gefallen hat auf Riadu, dem habe ich gesagt, bitte nächstes Jahr andere Destination aussuchen.
Ich habe gehört, dass es verschiedene Farben der Boote gab.
Ja, und Namen. Ja. Wir haben dann eben angefangen, das zu machen. Ich habe also, Riadu war an das Riff. Erstens mal haben wir am Hausriff Eingänge geschlagen und mit Seilen unten versehen.
Also im Riff quasi dann?
Ja, anders geht's nicht. Okay. Man muss halt warten, bis keine Gäste da sind und dann verbreiterst du ein bisschen die natürlichen Kanäle, die da reinführen und dann gehen die Leute nur da rein und raus und machen im Endeffekt.
Du machst quasi etwas kaputt, um den Rest zu schützen. Weil damit, wenn die alle überall reingehen, dann machst du. Da hast du eine
das
große
ist
Fläche,
sicher,
die
das ist sicherlich ein Hauptgrund, aber anders wäre es auch nicht machbar gewesen, das Hausriff zu betauchen.
Wegen der Strömungen und
na, wenn Ebbe ist, kommst du halt sonst nicht über den Korallengürtel drüber.
Ja.
Und das haben wir dann unten kennzeichnet mit so Seilen und Flaschen und haben dann gelernt, also Tank Shuttle zu machen. Ich habe dann Kompressorbäume eingestellt und dann habe ich, also ich habe dann auf einmal umgestellt auf Brutal Service.
Mhm.
Na, also ich habe dann gesagt, wir machen, das gab's nicht. Also dass die Leuten die Flaschen an die Eingänge gefahren wurden.
Was ja jetzt jeder kennt heutzutage. Jeder
das
kennt
hat
das.
Mal einer nach dem anderen nachgemacht. Ja, ich habe angefangen, den Leuten die Ausrüstung und die Flaschen auf die Boote zu bringen. Es waren Handtücher auf dem Boot, das gab es nirgendwo.
Das war früher, das habe ich nämlich, das habe ich euch oft, das früher, ja, das war noch Tauchen für richtige Männer, da muss man noch alles selber machen. Aber die Leute sind ja auch im Urlaub, im Tauchurlaub und die zahlen auch viel Geld.
Ja.
Also du, aber wahrscheinlich geht es auch schneller, wenn du da ein bisschen Service machst, oder?
Es ist nicht nur schneller, wir sind in der Dienstleistungsbranche und du musst ja den Leuten Spaß und Glück verkaufen und das ist ja viel einfacher. Und und dann habe ich halt gesagt, okay, ich habe dann, wir hatten 5 Boote und mein Boot war das berühmte Boot Nummer 1. Da ist nie die Liste aufgehängt fürs Boot. Die lief immer nur, wenn ich drauf haben wollte. Und ich musste. Ja,
ich habe gehört, du bist ja auf dem falschen. Ich habe von einer Geschichte gehört, dass jemand erzählt hat, da war jemand aus Versehen auf deinem Boot. Und du hast das auch laut kundgetan.
Naja, sagen wir mal so. Ich habe jedem Taucher versucht, das gerecht zu machen. Also auf meinem Boot habe ich so taucht, wie ich tauchen wollte. Das heißt, wenn Strömung war, bin ich reingegangen. Es ist nicht jede Strömung toll und es ist nicht jeder Tauchplatz bei Superströmung toll zu tauchen. Ein Thieler bei der Superströmung tauchen ist scheiße. Du springst vor dem Thieler rein, bleibst eine Viertelstunde dort und bin hinten bis hinten.
Zu Ende.
Ja.
Dann ist nichts mehr.
Also, aber es waren halt auch anspruchsvolle Tauchgänge. Tauchen durch Wirbel, mal tiefere. Also, ne? Und auch keine fotografengerechten Tauchgänge, weil Fotografen tauchen anders. So, das ist das, was ich taucht habe und das habe ich gesagt, das mache ich. Und dann hatte ich ein zweites Boot noch, da habe ich meinen besten Tauchlehrer draufgenommen, dem ich das gelernt hatte dann schon, wie man Boot fahren muss. Das war auch noch ein unbegleitetes Boot, also ein Tauchlehrer, 14, 16 damals sogar noch Gäste. Und ein drittes Boot war eher fotografengerecht gedacht und dann gab es eben noch andere Boote, wo praktisch so getaucht wird, wie alle heute tauchen. Du springst rein, tust eine Viertelstunde noch an der Oberfläche deine Maske zum vierten Mal putzen, dass sie ja unten anläuft. Und dann tauchst du so langsam ab und dümpelst im Ström. Ja doch, ich meine, es ist okay, Anfänger, es ist klar. Also da haben wir dieses Boote-Leveln, haben wir damals erfunden. Ne?
Aber das macht ja auch Sinn. Das ist ja heute das.
Ja, darum haben wir es ja gemacht.
Ja, es ist ja einfach naheliegend, dass man sagt, nicht jeder kann überall tauchen. Man muss entweder anpassen oder man lässt dieses Überfordern von Leuten im Tauchbereich. Die Leute steigen ja dann aus, weil sie denken, sie können nichts, was ja Schwachsinn ist. Die können ja überall tauchen, wenn ich es anpasse.
Oder es gibt aber auch Leute wie Fotografen, die gut tauchen und sagen, will was Ruhigeres oder.
Genau, ne? Das kommt on top, ja.
Naja, ne, und das hat sich dann einfach so entwickelt. Und Velamendu war eine harte Nummer. Also das war, ich kam da an mit, weiß nicht, 10.000 Tauchgängen, habe gedacht, ich bin Neptun persönlich, konnte in Eriadu die Strömung voraussagen, bei jedem Riff, vorwärts, rückwärts. Und ich kam Velamendu an und alles war anders. Meine Theorie mit Strömungen hat nicht funktioniert. Mich hat es zerlegt ohne Ende. Und dann habe ich tatsächlich wieder demütig sein müssen und mir vom Wasser zeigen lassen müssen, wie es wieder funktioniert. Ich habe ein halbes Jahr gekämpft im Velamendu, um die Plätze. Gott sei Dank hat die viele geile Stammkunden, die mit mir
ausgetestet haben.
Da hast du dann mal 3 Tauchgänge, da siehst du nichts außer Sand und Wasser, ne? Weil es die wieder mal zerlegt hat. Ne? Und das kannst du natürlich nicht mit vielen Leuten machen. Und, aber so nach so einem halben Jahr hatte ich es heraus und die Plätze, die ich damals da entdeckt habe, das war das Beste vom Besten, was wir je hatten. Also die taucht da heute keiner mehr. Weil sie es nicht können. Das ist einfach schwer. als dann irgendwann mal Eurodivers das übernommen hat, die haben 80% unserer Tauchplätze damals geschlossen, weil das... Na, ich habe ja heute Tauchlehrer, die kann ich nicht mitnehmen auf solche Tauchgänge. Aber es war cool. Wir haben dort also wirklich, das lief wie Sau. Wie gesagt, also unter 100 nie, meistens 150 Taucher. Ja, und dann hat der Triple E noch eine Insel aufgemacht, Filiteo.
Und, die ist bis heute existent übrigens.
Ja, ja.
Also nicht die Insel an sich, sondern die Basis von
denen. Ja, ja, und die wollten es halt dann, und damals, es war eine andere Zeit, die wollten tatsächlich für einen 10-Jahres-Vertrag eine Milli-Vorkasse haben. Und da habe ich dann wieder zwei Partner reingenommen.
Wieder den einen alten oder den neuen?
Einer von den alten.
Der ist ja klar. Gefreut wahrscheinlich, ne?
Ja, ja, und ein anderer. Und dann lief das eigentlich auch sehr gut. Dann kam Medu Fushi dazu. Und das war dann aber eigentlich auch schon 98, das war meine letzte Saison als Basisleiter. Philly habe ich noch aufgebaut, 99 dann. Und Medu begleitet nur. Und dann sind wir eigentlich zurück nach kurzer Aufenthalt Deutschland und dann Schweiz. Na, weil da kam ja dann der Sohn langsam in die Schule. Na, den haben wir auf die Malediven gebracht. Wie war er da? 3 Monate.
Oh,
und da.
Süß.
Boah, mei.
Und dann ist er aber in der Schweiz in die Schule gegangen.
Zuerst in München, also bei München und dann in der Schweiz. Ne, der ist dort bis 5,5 aufgewachsen.
Und das heißt, ihr seid in der Zeit viel gereist, weil die Basen liefen ja weiter. Du hast dir die Leute rangezogen, die Basenleiter, Basisleiterin. Das heißt, die liefen einfach weiter und ihr wart immer mal wieder da? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, ich war dann schon. Mein Gott, ich weiß das gar nicht mehr so. Das ist alles so lange her. Puh. Ich hatte ziemlich gute Leute. Damals sind die Tauchlehrer noch länger geblieben. Die Leute, die ich hatte, die waren 6, 8 Jahre schon bei mir. Ich gehe davon aus, ich war 4-mal im Jahr 2 bis 3 Wochen da. Ach,
okay.
Also so im Schnitt 3 Monate im Jahr war ich da. Manchmal 4. Und da ist die Lilly auch sehr viel allein gewesen.
Okay.
Na, wir haben allerdings jede Ferien und Weihnachten auf den Malediven verbracht, klar. Ne? Und aber ich hatte 4 Maledivenbasen, die liefen wie Sau. Und
die liefen dann auch alle irgendwann unter dem Namen Werner Lau? Oder war das auch ein Entwickler? Wie hat sich das entwickelt? Also wann war der Name Werner Lau als Werner Lau als Tauchbasis bekannt? Weißt du das noch, wie sich das entwickelt hat?
Naja, schon.
Schon.
Wir haben uns ja eigentlich am Anfang gar keinen Namen gegeben, ne? Neriadu. Und als dann später irgendwie Villamendo dann so sich angedeutet hat oder so, und dann habe ich schon mitgekriegt, ich meine, ich habe da bei Leckerland damals und auch bei der anderen Firma, ich habe ja auch viel Sales und Marketing gemacht und das gehört ja halt alles dazu und ich habe dann schon gewusst, wir brauchen Branding, ne? Wir waren ja immer die größten Werbekunden dann und da musste Branding betreiben, weil ich habe dann schon gemerkt, wohin das führt. Und dann hat Werner und Lilly Lau nicht so wirklich passt, das war zu lang. Ja, und dann hieß es halt Werner Lau. Also das ist aber immer schon Lilly und ich. Ne? Ja, und das erste Logo haben wir dann eingestampft. Das hat die Lilly gezeichnet. Das waren 3 so Adlerrochen. Das haben wir jetzt wieder reaktiviert, dieses Logo. Und ich habe dann, ich weiß nicht, damals dann Anfang der 90er waren der Werbung so Comics bekannt. Und ich habe dann mir da von so einem Grafiker habe ich gesagt, du, ich möchte da 3 so Mantas haben, da so mit Schnapsnasen und Comic vorne. Und dann haben wir die ersten großen Werbungen geschalten. Und irgendwie habe ich zu spät gemerkt, dass das einfach scheiße ist, das Logo.
Ach, krass.
Diese Schnapsnase, sie heißt bei uns intern beim Logo.
Ja.
Aber dann war das schon so lang bekannt oder so und dann wollte ich eigentlich nicht ein Rebranding machen.
Weil es immer schwer auch ist, ne?
Ja, aber was soll's. Und und dann irgendwann kam halt dann die Möglichkeit über einen super korrupten Neckermann-Manager, den ich von Malediven kannte, der hat Sharm el-Sheikh übernommen. und habe gesagt, Werner, du kriegst, ich habe auf den Malediven nie mit seinen Geschichten mitgespielt, weil ich es nicht braucht habe und nicht gemacht habe, aber ich habe mir da so sehr Achtung erkämpft. Und das waren andere Zeiten, da waren die Leute noch viel mächtiger alle. Ne? Mhm. Und dann hat er gesagt, du kriegst von mir, ich komme nach Sharm el-Sheikh, 5 Jahre, du kriegst von mir Thomas Cook, also Neckermann und Co., ne? Exklusiv worldwide zum Tauchen.
Wow.
Aber ich krieg 5% von der Basis.
In Ägypten?
Jo. Und dann bin ich halt dorthin und habe eine Basis gekauft, weil ich brauche ja Infrastruktur von so einem Italiener. Und ja. Und dann hatte ich auf einmal 150, 160 Taucher da, habe 2 Malediven-Manager verbrannt dort, die es einfach nicht konnten.
Weil es anders ist.
Weil das hat nichts mehr mit Tauchen zu tun gehabt, sondern reiner Logistikbetrieb. Du musst Boote unter Vertrag haben, du musst Autos unter Vertrag haben, du musst Transportation unter Vertrag haben, du musst Administration machen, also ganz andere Nummer, tauchtechnisch.
Basisleitung ist nicht mehr Tauchen.
Nee, das ist...
Das ist organisieren.
Und dann bin ich selber runter. Ne, so, da war ich 2 Monate, habe in Sharm gelebt und ich habe da... Die Taucher haben jeden Tag beschimpft, du bist der Werner Lau, für diese Scheiße gibst du deinen Namen. Er sagt, jo, tut mir leid, ich habe da immer mit offenen Karten spielen müssen. Ich habe es einfach nicht gekonnt. Die haben sich ja alle totgelacht über mich, weil dann kam der große Werner Lau. Wir waren ja super berühmt vom Malediven. Mhm. Das kannst du ja nicht mit heute vergleichen. Und ja, und jetzt haben sie zugeschaut, wie auf die Schnauze fallen. Ne? Und das war auch knapp davor. Also ich habe mir da nur gegeben, 3 Möglichkeiten, ich habe mir 2 Monate Zeit gegeben, 3 Möglichkeiten, entweder einfach zusperren oder wieder verkaufen oder einen Partner finden, der das kann. Und dann bin ich beim Rolf Schmidt aufgetaucht. Ne? Hey Lau, jetzt sehe ich dich erst einmal. Es kommt der große Lau und landet in Sharm el-Sheikh und sieht, wie das Leben ist.
Und Rolf ist der, der immer noch mit dir zusammenarbeitet, richtig? Für Ägypten?
Ja, wir sind Partner. Ja. Und er sagt, und jetzt ist mal. Sag, ja Rolf, es ist anders. Und geht da jetzt einer ab, du alter Sack? Nein, und sie sagt, Rolf, jetzt pass mal auf, du, ich mache da mal einen Vorschlag. Denk mal drüber nach. Ich schenke dir 30% von der Firma. Wir sind dein größter Mitwettbewerber, aber ich habe Thomas Cook, du nicht. Ja? Ich kriege auch TUI, du nicht. Ja? Das darf offiziell keiner wissen. Du arbeitest die ersten 3 Jahre umsonst. Danach kriegst du das gleiche Gehalt wie ich als Geschäftsführer, aber du kriegst von Anfang an 30% von der Firma, ist deins. Dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht, dass du mir sowas vorschlägst. Sag ich, Rolf, ja, hallo. Ja, ihr habt ja alle einen an der Birne, ich brauche das nicht für mein Ego, wir müssen nicht Schwanzlängen messen. Du weißt, ich hab's ja nicht drauf und ich krieg's auch nicht in den Griff. Ja, so, es ist, ja, und sagt, lass mich nachdenken. Und nach 3 Tagen hat er gesagt, ich habe einen gefunden, der kann das, der ist bei irgendwann, der war lang Basisleiter, ein Jude, ein belgischer Jude, der Mark Nice. Und der kann das, aber das darf keiner wissen. Und dann haben wir angefangen und dann lief Scham eigentlich... Sehr schnell, sehr, sehr gut.
Was war die Herausforderung im Gegensatz zu den Malediven? Malediven, hast du gesagt, Herausforderung war Strömung kennen, Plätze und so weiter. Ihr habt angefangen, eine gewisse Servicestruktur zu erbauen. Was war jetzt in Ägypten anders?
Das ist ganz anders. Ich weiß nicht, das kann man gar nicht vergleichen. Wenn ich damals auf einer Insel war und meinen Basisvertrag hatte, außer dass einen die Malediver quälen und aussaugen oder so, ist eigentlich die einzige logistische Herausforderung, die dich sagen muss, du rufst eine Rezeption an und sagst, morgen brauche ich ein Boot mehr. Also das war's dann. Da gehört wirklich nichts dazu. Okay. Ja, und in Sharm el-Sheikh, das sind Betriebe, wo du von bis zu 50 Hotels jeden Tag Leute abholen musst und wieder hinbringen musst, wo du die Leute zum Hafen bringen musst mit eigenen Autos, wo du jeden Abend an Infococktails mit Gruppen, die von den Reise, da redet erst der Reiseleiter und dann redet jemand von der Tauchschule. Es ist ein komplett anderes Unternehmen.
Stimmt, auf der Insel sind die alle sehr zentriert. Die sind ja auf der Insel, die können ja erstmal nicht weg.
Ja, ne, also das ist eine andere Nummer. Und vom Tauchen her, was weiß ich, wir haben damals als Standard festgesetzt, ist das nach wie vor so auf den Malediven, pro begleiteter Gruppe maximal 4. Tauchkurs ist bei uns nach wie vor auf den Malediven so. Ein Tauchlehrer, maximal 2 Tauchschüler. Na, und dort ganz klar, Gruppengröße 10 bis 12, Gruppe bei Tauchkursen 6, was erlaubt ist. Ich habe auch gar nicht erst angefangen, versucht, meine Atemtechnik in Sharm el-Sheikh zu implementieren, weil das wäre Schwachsinn gewesen. Die Leute lernen im 7mm Anzug tauchen, die lernen in Gruppengrößen von 6 Leuten tauchen, die arbeiten mit Freelancer, da brauchst du es gar nicht anfangen.
Ne? Eine Qualität, die du auf den Malediven quasi erarbeitet hast, dort einzubringen.
Das geht nicht.
Weil du hast ja auch diese wenig Blei. Philosophie gehabt. Ich weiß, und zwar Lothar Kirchner arbeitet im Dive for Life und hat mir erzählt, dass er mal irgendwann einem Gast ein Bleistück zu mir, also ein Kilo mehr gegeben hat und wie viel Wahrheit dran ist. Und er hat gesagt, es gab direkt einen Anruf, warum hat der Gast so viel Blei?
Also das hat der Hagemann gemacht, der war der Guru, der konnte dir zum Schluss, hat er den Leuten abends versucht zu erklären an der Bar, dass Erfolg im Beruf und Glück in der Liebe und sexuelle Ausstrahlung und Potenz auch zu mit Tauchen ohne Blei zu tun hat. Im Prinzip geht es eigentlich darum, wenn du so atmest, wie wir jetzt atmen, ein, aus, Pause, ausgeatmet ist der entspannte Zustand, dann ist die Lunge eben meistens im leeren Zustand. Ne? Mhm. Und wenn ich also atme, ein, aus, Pause, das hat natürlich auch eine Rückwirkung, ruhiges Atmen, Yoga, bla bla bla, ja, dass ich insgesamt ruhiger werde. Und wenn ich einfach lerne, wenn ich auf den Malediven tauchen lerne, und ich höre einatmen, ausatmen, Pause. Ich merke, ich atme ein bisschen mehr ein, fange an zum Schweben. Das ist einfach schlichtweg die einzig richtige Art zu tarieren, zu tauchen. Das muss ich ja selbst dann später im 7mm so machen. Ne? Mhm. Nur, schau mal, wenn ich früher in der Badehose ausgeatmet habe, ich habe das vorgemacht, bin ich untergegangen. Heute kann ich ausatmen mit meinem Bauch an der Oberfläche, was ich will. Ich gehe ja nicht mal mehr in meinem Süßwasser-Swimmingpool selber unter. Also du musst natürlich, logischerweise, musst du natürlich immer, du kannst nicht gegen Physik an, okay? Mhm. Also ich habe dieses Gurutum nie gehabt, ich habe eine ganze Weile für kämpfen müssen, weil jeder hat mir für einen Hagemann-Schüler gehalten. Dass ich das auch mache. Ich habe mich davon weit entfernt. Ja, aber wir zeigen das nach wie vor, diese Art zum Tauchen, einatmen, Pause, einatmen, ausatmen, Pause, klar. Ne? Aber wie auch immer. Ja, und nach Ägypten, ja, das lief eigentlich dann auch gut. Ja, und dann irgendwann hatte ich mal einen Tauchlehrer, der hat früher bei mir gearbeitet, und den Schweizer, und der hat schon mal ganz früher noch eine eigene Basis gehabt, und er hat gesagt, Mensch, ich will jetzt wieder, ich will mich selbstständig machen. Ja, und wir waren damals Werner Lau, Malediven, und wir hatten noch bis zu 4-5 Basen in Sharm el-Sheikh, ne? Wir waren eine große Nummer damals, also das lief richtig gut.
In der Hochzeit, wie viele Tauchbasen gab es von dir, von Werner Lau?
15 und 4 Hotels und ein Liverboard.
Wow.
Ja, und 600 Leute.
Angestellte?
Ja.
Wow, das ist eine Menge.
Ja, das hat sich so ergeben. Ich wollte es nie haben, weil eigentlich habe ich aufgehört zum Arbeiten, weil ich keine Angestellten mehr haben wollte.
600 das, ist wenig ja. dafür.
Und das habe ich dann irgendwie, haben sie immer Basen anboten. Und das war ja auch irgendwas, okay, ich habe gemerkt, das wird nichts mehr so mit dem Leben da. Kind Schule. Und dann habe ich gesagt, ja, was machst du jetzt? Und wir haben uns halt dann darauf konzentriert, wir haben zumindest jedes Jahr 4-5 Wochen Urlaub am Stück gemacht, egal was passiert ist. Na, und wenn du die Chancen hast, und dann haben wir gesagt, na okay, also der war dann in Madagaskar und Seychellen. Und irgendwann habe ich ein Angebot gekriegt, eine Basis zum Übernehmen in Bali. Und dann habe ich den da hingeschickt und haben wir ausgemacht, halbe. Der hat gesagt, das gefällt mir. Und dann bin ich auch nach Bali geflogen und habe dann mit ihm das zusammen aufgesetzt, weil... ich bin dann schon, also ich brauche zwar vor Ort einen Partner, also der Düde ist ein super guter Taucher, der hat getaucht, aber die Struktur aufsetzen, die Infrastruktur aufsetzen, die Logistik aufsetzen, die Verträge, Hotels und das Ganze, das habe ich schon machen müssen. Ne? Und ich habe ihn auch zum Teil vorfinanziert mit seinem 50%, weil du kannst in so einem, das habe ich in Sharm el-Sheikh gelernt, in Malediven kann ich ohne Partner. brauche ich keinen, also vor Ort.
Okay.
Aber in so einem Land wie Bali, da brauchst du einfach jemanden vor Ort. Das kann man nicht nur mit Basisleitern betreiben. Der Walter schafft es inzwischen, ja, ne, aber es war eigentlich nicht möglich. Und, ja, und dann haben wir da angefangen, haben wir Bali auf die Tauchlandkarte gesetzt. Und das lief wie Sau.
Wann war das Jahr?
Ach, ich weiß es nicht.
Weißt du nicht genau. Okay. Anfang 90er? Mitte 90er? Wie? Und muss ja irgendwas in den 90ern gewesen sein, rechnerisch jetzt.
Wenn das nicht sogar schon...
Die 2000er waren, meinst du?
2000 war. Wenn das nicht sogar schon 2001, 2002 war.
Also irgendwie sowas. Okay, nur so, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen mal so eine...
Und dann... war das Hotel, hat einen Deutschen gehört, die Hälfte, war immer leer. Und hat nur 20 Zimmer gehabt und dann war das auf einmal voll, voll, voll. Dann habe ich mit dem Rolf Lohmann hieß er, der einzig nette deutsche Expat in Bali, der kein Betrüger ist, die anderen sind alle Verbrecher da unten. Die bescheißen die Leute, dass es raucht und sich untereinander, aber Rolf war ein cooler. Und dann sagt er, ja, ich habe den Grund, aber ich habe kein Geld, das auszubauen. Sag ich, Rolf, wie viel brauchst du? Tu mal deine Dinger raus, die Bücher raus, schauen wir mal. Und dann habe ich ihm da seine, ich weiß nicht, 25 mehr Bungalows, also wir haben das Pontoxari dann verdoppelt, habe ich ihm finanziert und war zu 40% beteiligt im Pontoxari. Ne? Das hatte aber nichts mit Düde zu tun.
Mhm. Ne? Also sehr verschieden.
Ja, und... ja, und ich habe damals aber auch schon, von Anfang an habe ich ja schon eine Reservierung in Deutschland gehabt. Buchungsoffice, Reservierung, ja. Wir waren die Ersten, die Tauchpakete verkauft haben und. Und dann ging es schon und dann dachte ich, Mensch, aber Rolf, du hast die Logistik nicht drauf. Ich kannte alle Touroperator von den Messen mit den Malediven. Ich war jedes Jahr auf der ITB, also ich bin ja nicht bekannt worden, weil ich besonders schön bin, sondern weil ich sau viel Geld für Werbung ausgegeben habe.
Mhm.
Ja, also das war ein richtig großes Budget. Ne?
Das wird heutzutage vergessen, ne? Und man hat heutzutage ja so gute Möglichkeiten, weil die Tauchbasen heutzutage, habe ich das Gefühl, unterschätzen Social Media, was ja Werbung ist. Und da könnte man ja viel mehr machen für weniger Geld, als du wahrscheinlich damals ausgegeben hast. Weil heutzutage konsumieren Leute ja viel, viel mehr. Damals gab es das Tauchmagazin unter Wasser, die
also
Messen damals.
Es war halt so, wenn damals, wenn du im Tauchen und später kam unter Wasser, früher war Bubble Maker bei, du da nicht drin warst.
Warst du nicht existent?
Warst nicht existent. Und die haben so eine Marktmacht gehabt, ich habe mich also darum gestritten mit denen, dass ich Editorials haben wollte. Und dann hieß es am Anfang bei den arroganten Hamburgern von Tauchen, nö, bei uns steht also Anzeige und Editorial in keinem Verhältnis. Sag ich, hallo, du redest nur mit Tauchlehrern.
Was ist der Unterschied mit Anzeige und Editorial? Also erklär es mir bitte, weil ich nicht weiß, was dieses Editorial heißt.
Editorial heißt ein Beitrag.
Okay, das ist quasi ein
Bericht,
Beitrag.
Bericht, okay. Tauchbericht.
Und das war's auch mit dem ersten Teil gemeinsam mit Werner Lau. Die Podcast-Episode ist übrigens entstanden zur Interdive, genauer gesagt in der Hotellobby, morgens ganz spontan. Und daher ist die Geräuschekulisse auch ein bisschen lauter als vielleicht hier und da gewohnt. Und meine Bearbeitungsskills sind so ein bisschen an ihre Grenzen gekommen. Dennoch glaube ich, dass das dem ganzen, dem Gespräch mit Werner überhaupt keinen Abriss tut, wenn man das so sagt, weil ich glaube, dieser Herr hat eine ganze Menge zu erzählen. Und deswegen geht das auch mehr oder weniger direkt nahtlos über. Das heißt, den zweiten Teil könnt ihr ganz gerne dann jetzt direkt hören, denn auch dieser Teil ist jetzt schon online. Ja, ein bisschen ungewohnt. Ich habe vorgearbeitet. Ich bin ganz stolz auf mich. Und dennoch würde ich euch bitten, lasst mir doch hin und wieder gerne irgendwo einen Kommentar, ein Like da. Ich weiß auch, ich bin nicht immer in Time mit den Postings für die aktuelle Podcast-Folge. Eigentlich wäre da der Plan, dass ich das immer donnerstags schon hochlade und sage, morgen kommt die neue Folge. Da ich aber manchmal nicht weiß, ob morgen diese Folge auch kommt, weil ich mich spontan umentscheide oder irgendwelche Dinge nicht funktionieren und ich auf andere Folgen, die ich eben hier und da schon fertig habe, zurückgreife. Warum auch immer, you never know. Und so ein Podcast macht sich dann doch nicht so ganz von alleine. Und freitags möchte ich den Podcast dann doch irgendwie immer schon für euch parat haben, dass ihr eben, wenn ihr dann am Wochenende zum Tauchplatz fahren solltet, eben eine neue Folge auf die Ohren bekommt. Deswegen hier ab und zu ist eben bestimmte Sachen oder einige Sachen nicht ganz so perfekt. Hier hat aber eben der Alexander Kastler mir auch was ganz Nettes geraten, hat gesagt, kleine Kuschel, das muss nicht immer immer alles hundertprozentig perfekt sein. Manchmal ist Unperfektion auch einfach schön. Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfieber. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!